Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten, die hauptsächlich hoffentlich Röhrengeräte sind. Hier ist euer Lieblingskrempel und es ist wieder Zeit für einen Podcast. Zeit für Podcast ist immer. Und ja, es ist eine Heavy-Metal-Show, die ich heute mache. Hatte ich einfach Lust dazu. Heavy-Metal-Show heißt, ich laufe zu meinem Plattenschrank und schüttel ihn. Der ist nämlich nicht so wirklich in der Wand festgedübelt. Das heißt, wenn man da betrunken dagegen rumpelt, dann kann es durchaus sein, dass dieses ganze Gerüst umfällt und einen unter sich begräbt. Ich habe eine Rütteltechnik. Ich rüttel nur ganz leicht so an einer Ecke, sodass dann die ein oder andere CD rausfällt. Und ich schaue mir dann an, was ist da rausgefallen. Und von der herausgefallenen CD versuche ich mich dann zu erinnern an die Songs, die da drauf sind und dann einen auszuwählen. Und die Uhr stimmt mir hier wieder mal zu. Ich meine, die Uhr, die darf nicht fehlen. Ne? So, also Heavy Metal Show. Ich hatte das ja schon mal gemacht, so einfach nur ein Versuchsballon. Also wenn ich jetzt mir überlege, seitdem der Podcast existiert, nämlich seit mittlerweile auch schon 3 Jahren, war ja mal als Zusatz zum Allgäu-Doom geplant und ich wollte mal gucken, wie das irgendwie so ist. Weil der Vorteil an einem Podcast ist nämlich ganz anders wie bei YouTube. Ich kann euch Songs vorspielen, also ich kann euch richtig eine Radioshow bieten und machen. Das kann ich auf YouTube eben nicht, obwohl, jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, aber das hast du doch mit deiner Metal-Story auch gemacht. Und das stimmt, aber im Vorfeld der Metal-Story muss ich immer abklären. Ich habe da einen ganzen Pool von Songs und ich kann nicht jeden Song spielen, sonst würde der gestrikt. Ich spiele also auf YouTube, wenn ich das machen will, dann muss ich das abklären und dann spiele ich nur die Songs, die auch keinen Strike bekommen, während ich im Podcast spielen kann, was ich will. Ja, ich kann hier machen, was ich will und das spricht mir keiner rein. Und ja, ich habe auch mit Mats schon drüber geredet, ob wir nicht, weil das YouTube-Ding so dermaßen stagniert. Und ihr wisst ja alle, ich bin schon seit Monaten und eigentlich schon seit Jahren am Überlegen, ob ich YouTube für mich wirklich beenden soll. Und ich habe jetzt auch nichts Neues mehr gemacht. Gut, ich habe die Blood Incantation besprochen und ich habe über KI geredet. Aber so richtig, wisst ihr ja, treibt es mich gerade nicht um. Ich will aber nicht verzichten, auf Musik zu sprechen zu kommen. Da würde sich das dann anbieten, wirklich einen Podcast zu machen, aber auch das Allgäu-Doom-Podcast-Ding führt im Moment nirgendwo hin. Also man müsste das komplett alles nochmal von vorne machen und ich bin da am Überlegen, was für ein Konzept da überhaupt in Frage käme. Also ihr kennt dieses Chaos, ja, ich habe ständig irgendwelche Ideen und ich probiere Dinge aus, es funktioniert halt einfach nur nichts. Hier beim Podcast ist es überhaupt kein Problem, ich spiele euch einfach ein paar Songs vor. Und so soll es jetzt auch sein. Und bevor ich jetzt rumplapper, ich meine, ich rede ja eh schon ziemlich viel, möchte ich mal diese Show anfangen mit, was ist da rausgefallen? Max Planck, Kill the Pain, ein Demo von 1985, das ist irgendwie nie zu einer LP geschafft hat, doch später dann. Also ich glaube 2022 hat Cult Metal Classics dann irgendwie noch die CD rausgebracht. Eine CD rausgebracht, wo das gesamte Demo drauf ist. Und ja, das Problem bei einem Demo von 1985 ist eben, es hört sich eben an wie ein Demo. Heute sind die Demos ja super ausproduziert. Heute kann man ja ein Demo klingen lassen wie eine Studioproduktion. Zu Zeiten von Max Planck war das keineswegs so. Das Interessante an der Scheibe ist, also unabhängig jetzt vom Sound, der sich natürlich total demolastig anhört, wie ihr gleich merken werdet, ist es eigentlich eine sehr gute Scheibe, die eigentlich hätte rauskommen müssen. Ich kann euch jetzt leider nicht genau sagen, warum diese Band ihr Album nicht rausgebracht hat. Es findet sich auch kaum eine Rezension darüber. Das Cover ist wirklich total geil, schwarz-weiß, da ist ein Ritter drauf und eine Burg. Der Ernie wäre jetzt richtig froh und würde sagen, das ist guter Metal, aber das ist natürlich genau das, was auch drin ist und über den Sound müsst ihr halt wegsehen, aber ich meine, wer redet schon über Max Planck, keine Mensch kennt diese Band, aber ich liebe dieses Demo und deswegen hören wir von Max Planck, von dem Album Kill the Pain jetzt zum Auftakt Roar. Let's So, jetzt wisst ihr hoffentlich, was gemeint ist. Und auch die nächste Band, die passt ins Kalkül dieser Demo-Aufnahmen bzw. dieses Demo-Sounds. Ich spreche von Brockers Helm. Also ihr kennt ja diesen Begriff. Kautz-Metal. Kautz ist ja im Endeffekt kein Genre, sondern es ist einfach eine Heavy-Metal-Spielart, die ein bisschen so originell daherkommt. Also so originell nämlich, dass sie komplett vom Mainstream irgendwie ja nicht wahrgenommen werden kann. Und da gibt es ja, mittlerweile hat sich das schon ein bisschen etabliert, so wie Serious Uncle ist ja eine der besten Beispiele dafür, dass man auch mit einem kauzigen, epischen Schwert in der Hand Metal irgendwie ein bisschen was reißen kann. Brockers Helm hatten es immer schwer, also deswegen spreche ich von Demo-Aufnahmen, die hatten nie irgendwie so richtig irgendwie im Studio ein gutes Händchen für einen guten Sound, aber das macht natürlich auch einen Teil ihrer, ja, ihrer Kauzigkeit eben aus. 82 wurde Brockers Helm, das ist übrigens so ein Schädel, also das ist nicht ein Schädel, das ist so eine Maske, die man sich über den Kopf zieht, die im Tower of London ausgestellt ist in der Folge von unserem Epic Metal Mixtape. Da geht es einmal um Brockers Helm und da spreche ich von diesem Helm und danach hört sich irgendwie an wie was von Tolkien, ne? Also Brockers Helm, Minas Morgul oder sowas. Brockers Helm ist es aber nicht. Es ist so ein Rüstungsstück. Also 82 gegründet von Bobby Wright, James Schumacher, Jack Hayes und John Gray, wobei John Gray irgendwie überhaupt keine Rolle mehr spielte. Die Band war dann immer irgendwie zu dritt. Und die haben auch 1983 schon ihr erstes Demo rausgebracht und 1984 dann tatsächlich ihr erstes Demo mit Into Battle bei First Strike Records. Im Endeffekt haben sie drei Scheiben rausgebracht. Die hatten sogar einen Split mit Manila Road. Und Manila Road ist ja eine der nächsten Kautz-Metal-Bands. Eine EP haben sie auch noch, Ghost Story 1994. Eigentlich die meisten Alben außer Into Battle, Black Death von 88 und die Defender of the Crown von 2004. Kann man eigentlich alles vernachlässigen. Auch eine Band, die es eigentlich wegen ihrem mangelnden Engagement irgendwie nie geschafft hat, irgendwie so in die Puschen zu kommen. Hol mir doch mal eine Flasche Bier und meine Puschen. Wo sind meine Puschen? Die sind nie in die Puschen gekommen. Die wollten aber auch nicht. Das ist eine Band, die eigentlich hauptsächlich es darauf angelegt hat, so ihren Traum von Musikantenstadel, ihren Traum vom Musikantendasein hochleben zu lassen. Und deswegen lebt auch Brockers Helm in den Herzen eines echten alten Metalheads weiter und wir hören Satan's Prophets von Brockers Helm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genau das Lied gespielt habe. Ich habe schon so viel in meinem Leben gespielt und so viel über Bands gequasselt, dass ich jetzt nicht weiß, ob es genau dieses Lied war, das ich euch in der Epic Metal Mixtape vorgespielt habe. Und wenn, dann ist es ja wurscht. Es kam auf jeden Fall noch nicht in dieser Heavy Metal Radio Show vor und jetzt ist es soweit. Satan's Prophets, hier ist Brockers Helm.
Searching the fire, is the moment of my mind.
Die Zeit in den 80ern, Anfang der 80er, war in Deutschland eine ganz besondere, denn da hat Deutschland hauptsächlich seinen Status als, ja, als Metal-Landschaft, begründet mit vielen Bands, die dann später, wie Halloween, Grave Digger und so weiter, ganz, ganz viele Bands, Living Death und so weiter, die so eine Art wirklichen Speed-Metal spielten. Also nicht, dass man irgendwie ein Thrash-Metal als Speed-Metal bezeichnet hat, wie es dann in Amerika oft der Fall ist, wo man sagte, zum Beispiel gehört ja auch das erste Metallica-Album. Na, man nennt es ein Thrash-Album, aber es gehört doch auch zum Speed-Metal und so weiter. Aber die ersten deutschen Power-Metal-Bands, also die dann später zum Power-Metal abgehauen sind sozusagen, auch Running Wild gehört dazu, die ganzen Bands, die hatten am Anfang doch eine ordentliche Speed-Kante und hatten eine ganz eigene melancholische Spielart. Und die folgende Band, die ich jetzt hier euch vorspielen will, das ist Angel Dust, über die habe ich eigentlich auch schon mal geredet. Die hatten das auch auf ihrem ersten Album. Und ähnlich wie bei Halloween hat man dann einen neuen Sänger dazu gebastelt. Aber ich finde eigentlich nur das erste Album von 1986, Into the Dark Past, gut, das zweite Album von 1988, To Dust, You Will Decay, wo sie dann den, wen hatten sie denn da, den Dirk Dirk Turisch am Gesang, da gefällt es mir nicht mehr so. Also wo der Gitarrist noch sang, der Roman Keimer, Da hatte das Ganze so ein Bombenmaterial, so das ist melancholischer Highspeed-Metal, ultramelodiös und wie auch von Grave Digger die ersten beiden Alben, wie auch die ersten beiden Running Wild Alben, wie auch die EP und die spätere das Debütalbum von Halloween, und man könnte sie eigentlich alle nennen. Ich weiß nicht, warum diese Bands, die ja eigentlich mit einem Fuß auch schon im Thrash Metal standen, sich dann irgendwie gedacht haben, nein, wir wollen lieber ein bisschen Schlagermusik machen, wir sind eigentlich gar keine Metalheads. Werden mir jetzt natürlich einige Leute wieder widersprechen, aber das ist mir vollkommen wurscht. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Bands, wo das erste Album oder respektive bei vielen auch die ersten zwei Alben nennenswert sind und der Rest und der Großteil von diesen deutschen Bands der ersten Stunde einfach nur für mich in die Mülltonne gehören. Das interessiert mich einen Scheißdreck, aber an Alben wie Into the Dark Past, da halte ich natürlich bis an mein Lebensende, das hoffentlich noch lange auf sich warten lässt, fest. Und wir hören von diesem Album I'll Come Back, Angel Dust. Und zur nächsten Band sage ich auch nicht viel. Das ist Riot. Und über Riot habe ich eine abendfüllende Sendung gemacht, auch einen Podcast gemacht. Den Podcast, den gibt es übrigens auch bei YouTube zu hören. Nur habe ich da die Songs nur angeglimpst, also immer nur so 20 Sekunden reingespielt. Ich glaube, das ganze Ding geht eine halbe Stunde. Es ist eine Retrospektive über eine der unterbewertetsten Bands überhaupt. Und das Album, der Song, den wir jetzt hören, der ist von Thundersteel, diesen. Ups, jetzt habe ich da irgendwie schon. Ah, ja. Ich habe es schon auf Kopfhörer, das wollte ich noch gar nicht. Fight or Fall von legendären Thundersteel. Das ist ein Speed-Metal-Klassiker, einer der unterschätztesten Band. Lassen wir mal das Gelaber und bringen euch. Ihr wollt ja Musik hören, deswegen seid ihr hier, Riot. Fight or Fall. Los geht's. We'll be right back. Nehmen wir es mal so hin, dass der Thrash Metal unter den Extreme Metal Gattungen in der heutigen Zeit sich am schwersten tut. Der Black Metal ist am innovativsten und am experimentierfreudigsten, aber der Death Metal, der weiß da immer auch ein bisschen nachzuziehen und sich mit anderen Genres zu verbinden, eben auch sich Teile des Black Metals einzuverleiben, okkulte Texte zu präsentieren, sich den Doom einzuverleiben und viele, viele Dinge mehr, sodass der Death Metal auch wieder mehr im Kommen ist, als er auch schon brach lag. Aber der Thrash Metal, der tut sich trotzdem schwer. Und vor allem diese moderne Spielart des Thrash Metal, die ist für mich völlig belanglos. Und ich habe an anderer Stelle schon gesagt, für mich ist der Thrash Metal, wenn man ihn von den 80er Jahren wegdenkt, im Endeffekt nur ein Stilmittel. Es ist kein Genre mehr für mich, sondern einfach ein Stilmittel, das hervorragend gut mit dem Black Metal zusammengeht. Black Thrash, da wird ein Schuh draus. Der Thrash Metal alleine, der wirkt irgendwie so in sich schwimmend, in seiner eigenen Suppe, schweißend und ausdünstend und so weiter und kaum mehr innovativ, weil der Thrash Metal eben das Problem hat, wenn er sich zu weit von seinen Mechanismen fortbewegt, dann ist es nicht mehr wirklich Thrash. Also er hat sich selber irgendwie eingeengt und geht deswegen gerne mit dem Death Metal, mit dem Thrash Metal zusammen und vielleicht auch mit dem Heavy Metal hier ein bisschen zusammen, aber eben eher als Stilelement, denn als eigenes ständiges Genre. Aber es gibt Ausnahmen und eine dieser Ausnahmen sind Tyrannex. Und die hatten im Oktober 2014 ihr Album Unable to Tame. Ich meine, die haben noch mehrere Alben. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie viel, dass ich hier euch nicht die Birne voll lüge. 1, 2, 3, ja Wahnsinn. Die haben 2023 mit Reasons for the Slaughter schon ihr viertes Album rausgebracht. Und da ist natürlich eine Sängerin dabei. Und das ist die Linnea Landstedt. Und die hat eine richtig geile, giftige Thrash-Stimme. Und Tyrannex hören wir jetzt von diesem Unable to Tame Song mit Bloodlust and War. Bloodlust and War, das soll zeigen, dass Thrash Metal im Endeffekt, das ist ja auch schon wieder 10 Jahre her, gar nicht tot ist, wenn er sich auf etwas besinnt, das irgendwas Rotziges und Dreckiges in sich hat. Und mit den anderen Scheiben von Tyrannex tue ich mich dann auch immer wieder ein bisschen schwer, weil es dann doch wieder immer das Gleiche ist. Aber dieses Bloodlust and War hat mich seinerzeit 2014 ziemlich begeistert. Und es passt natürlich jetzt hier auch nach Riot. Yeah! Wenn wir in diesem Speed Metal bleiben, dann, ja, dann ist ja nicht nur Deutschland interessant, sondern eben auch trotzdem die Metal-Geschichte sich aus England wegbewegt hat, ist natürlich Großbritannien immer noch interessant. Mit einer Band, die deswegen wenig beachtet wird, weil sie eigentlich nur dieses Album hat, und zwar von 1985, Chasing the Storm. Und ja, das ist eine Geschichte, die besteht aus New Wave of British Heavy Metal, Heavy Metal, Speed Metal. Trojan heißt die Band, habe ich noch gar nicht genannt, ne? Trojan. Und ja, die sind aus Greater Manchester, aus Wigan. Und auch hier wirklich, man muss sich fragen, wieso es, ich meine, ich habe in meiner Metal-Story immer wieder darauf hingewiesen und ich habe ein Faible dafür, für diese Bands, die es teilweise nur auf ein Album geschafft haben. Diese Bands haben es natürlich leichter, ein Kultalbum zu fabrizieren. Chasing the Storm ist eines dieser Kultalben, weil sie sich auch gar nicht an anderen Dingen messen lassen müssen und weil sie nicht im Laufe von 20, 30 Jahren eine Menge Stinker fabriziert haben. Und das ist auch ein Thema, das mich so beschäftigt hat, dass ich da irgendwann mal eine Nachtgespräch drüber machen muss. Ab wann man eigentlich oder beziehungsweise wie Kreativität zustande kommt und warum viele ältere, geniale Musiker, die auch heute noch Alben rausbringen, die völlig in Ordnung sind. Iron Maiden ist zum Beispiel so ein Beispiel, ne? Du kannst nie sagen, dass diese Alben schlecht sind. Aber die ersten sieben Alben, werden sie nie wieder erreichen. Sie können machen, was sie wollen. Sie können, und sie sind ja wirklich an ihren Instrumenten hervorragend, aber sie werden nie wieder diese Kreativität haben, diese Art der Kreativität, muss man ja sagen, weil kreativ sind diese Bands natürlich alle, selbst Metallica. Aber das sind Bands, die werden nie wieder, ich meine, sie sagen natürlich, sie wollen es auch gar nicht. Sie wollen sich ja weiterentwickeln und so weiter. Aber da ist ja, Entschuldigung, meistens gar keine Weiterentwicklung da, sondern einfach nur eine Entwicklung beziehungsweise eine Weiterspielerei. Eine Entwicklung ist ja meistens gar nicht zu nennen. Und natürlich ist der alte Spruch, dass auf dem Demo die Bands am besten sind und beim ersten Album geht es dann einen Bach runter. Das ist natürlich ein bisschen blödsinnig, das ist ein bisschen so ironisch gemeint. Aber tatsächlich ist ein Trend da, dass man wirklich sagt, also ich meine, sieben Alben in einer Reihe hinknallen und so weiter, sieben Klassiker, das muss man auch erstmal schaffen. Das hat nicht mal Black Sabbath geschafft, nicht am Stück zumindest, die haben ja dann den Ozzy rausgeschmissen. Da sind fünf Alben stehen da zu Buche und dann kamen nochmal zwei mit Ronnie James Dio dazu. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Hier kann man genau sehen, wie sich Kreativität irgendwie bewegt und dass die Bands meistens am Anfang in den ersten Jahren ihr Feuer verschossen haben. Das ist fast jede Band, die ich kenne. Für fast jede Band, die ich kenne, gilt das, die klassischen Bands. Im Black Metal ist es zum Beispiel auch deshalb ein bisschen anders. Da trifft es natürlich oftmals auch zu. Aber im Black Metal ist die Entwicklung, die Kreativentwicklung doch eine ganz andere. Und deswegen sind zum Beispiel Black Metal Musiker, ähnlich wie in der klassischen Musik, die Komponisten auch erst im Alter zur vollen Blüte und Reife gekommen, ne, zur vollen teuflischen Kraft sozusagen. Da müssen wir uns, ach jetzt blabber ich mir schon wieder einen Wolf, darüber müssen wir uns auch irgendwann mal unterhalten. Aber jetzt hören wir uns erstmal von Trojan Only the Strong Survive an.
Thank you.
Bleiben wir in England, eine Band, die immer noch umeinander ist. Aber ich hab diese Band schon lange nicht mehr verfolgt. Die haben zum Beispiel 2020 erst ihr letztes Album Generation Antichrist rausgebracht. Keine Ahnung. Und auch 2013, 2011, 2007. Und ich spreche aber trotzdem von den 80ern. Also alles, was die 80er verlässt von diesen alten Recken, das habe ich überhaupt nicht mehr mitbekommen. Und die Rede ist von Onslaught. Und eigentlich haben die ihre Gründe, ihr Jagdgebiet im Hardcore-Punk gehabt. Das war eine Punk-Band, die mit Demo 1 und Demo 2 ganz Anfang der 80er irgendwie noch so irgendwie diesen Hardcore, der ja dann später in den Thrash mündete, mitgepflegt haben, bis sie gedacht haben, holla, da tut sich was im Thrash-Metal. Wir müssen den Hardcore mit rübernehmen in den Thrash-Metal, weil der Thrash-Metal, der hat ja den Hardcore, das machen wir jetzt auch, aber wir nennen uns Thrash-Metal, geben uns ein bisschen mehr Mühe an den Instrumenten und hauen unsere Mucke raus, ein bisschen so Tod und Gewalt und Satan und Metal und Verrücktheit und so weiter. Das soll unser Thema sein. Wir sind jetzt Thrash Metal. Und dann hat man mit Power From Hell 1985 ein Debütalbum rausgebracht. Ja, war ganz in Ordnung, aber nichts Besonderes. Aber dann mit 1986 schon mit The Force ein Album rausgebracht, von dem wir jetzt hören, Fight with the Beast. Onslaught hat dieses typisch englische, wenn es so ein, das ist auch im Death Metal so, im Death Metal, im Black Metal, überall gibt es etwas Englisches und natürlich auch im Thrash Metal gibt es diese englische Walzenphilosophie, die Boltthrower im Death Metal zum Beispiel hat. Und um Gottes Willen, Onslaught hat natürlich überhaupt nichts mit Boltthrower zu tun. Aber ich versuche gerade dieses englische Moment so irgendwie für mich einzufangen und für euch einzufangen und euch zu erklären, was es eigentlich sein könnte, außer von Feen und Elfen, die sind ja mehr in Irland und in Schottland sind, keine Ahnung, das sind dann irgendwelche Steinmonster und so weiter. Was ist in England? In England hat man Stonehenge, da hat man die Druiden, da hat man eine uralte Kraft, die aus der Erde nach oben greift. Irgendwas ist in England ja sowieso anders. Wir haben den Engländern die Rockmusik zu verdanken, die Jazz-Fusion zu verdanken. Wir haben ihnen Heavy Metal zu verdanken. Wir haben ihnen so viel zu verdanken, so viel zu verdanken. Jetzt sind sie pleite da oben, die armen Engländer. Aber wollen wir mal nicht politisch werden. Wollen wir mal lieber mit dem Beast uns fighten. Onslaught, meine Güte. Heute ist wirklich, ich muss es ehrlich sagen, heute ist so ein Tag, da quatsche ich ein unvernünftiges Programm. Ich meine, ich bin ein bisschen durch den Wind heute. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage einen Anflug von Erkältung gehabt. Und dann nehme ich so Mittelchen und die Mittelchen, das merkt ihr ja, ich bin heute nicht so richtig bei mir und ich mache das hier jetzt einfach auch nur so, damit ich euch einfach ein bisschen so von meinen runtergefallenen, von diesen gepflückten CDs, dass ich sagen kann, oh schau mal, wie ich schon erzählt habe, ich rüttel das Bäumchen und die CD-Früchte fallen herunter und ich greif sie mir. Und wie ihr ja seht, ich wähle wirklich nur von diesen gefallenen CDs die einzelnen Songs aus. Aber es wird ein Schuh draus, ne? Ein Schuh, den man auslatschen kann. Ein Schuh, der sagt, ja, so unterschiedlich sind die ganzen Sachen nicht. Das passt ja stimmungsmäßig doch zueinander. Wir hatten jetzt Riot, Tyrannex, Trojan, Onslaught. Das passt ja, dass wenn man jetzt ein DJ wäre, dann würde man vielleicht diese Songs bewusst sich auswählen. Und ich muss einfach nur auf dem Boden rum, auf allen Vieren kriechen und dann einfach das Lied raussuchen, das in Frage kommt. Ja, hier jetzt einfach Fight with a Beast.
Yeah.
Die nächste Band, die kommt hier aus der Ecke, aus der Umgebung. Ich meine, Kempten hier liegt ja an der Iller. Und die Iller hat natürlich, wie alle Flüsse, ein Flussbett. Und das liegt in Illertissen, in Bayern hier. Illertissen, wenn ich jetzt hier mit dem Kanu schippern würde, dann würde ich irgendwann nach Illertissen kommen und könnte dann Gravestone besuchen, falls sie noch dort wohnen, und sagen, hallo, Gravestone, ihr alten Säcke, macht ihr eigentlich noch Musik? Machen sie natürlich nicht. Das letzte Album kam 1986 raus. Sie haben eigentlich nur drei Alben, die zur Buche stehen. Victim of Chains, Back to Attack und Creating a Monster. Und irgendwie, ja, die ersten beiden sind noch okay. Aber das ist auch so eine Band, die, wir sprechen von 84. Also das ist eine Band, die hatten einen Sänger, mit dem viele unglücklich waren. Musikalisch war die Band genauso gut wie jede Teutonen-Metal-Band der damaligen Zeit. Aber der Sänger, der hört sich dann doch schon so an, als hätte er irgendwie, naja, nicht als hätte er versucht, Helium zu schnupfen. Schnupft man Helium? Nein, man saugt sich das in die Bluse. Man saugt sich Helium in die Bluse, sondern er hat einfach so eine, und auch keine richtige Stopfstimme. Also keine Topfstimme. Doch, er hört sich so an, als würde er durch einen Topf singen, beziehungsweise als hätte er eine Topfkehle. Oder als würde er versuchen, Kopfstimme zu singen, aber in Wirklichkeit ein Bariton sein. Und deswegen verunglückt diese Kopfstimme so dermaßen, dass man sie hasst. Ich mag diese extremen Stimmen. Gravestone ist bei weitem jetzt keine Kauz-Metal-Band wie vorhin Brockers Helm oder wie Manila Road. Aber diese Stimmeigenschaften, die passen schon eher dazu. Und die Band hätte vielleicht mit einem anderen Sänger mehr Geschäft gemacht. Wobei man sagen muss, dann auf der zweiten Scheibe, ein Jahr später, 85, der Back to Attack, da versucht er sich nicht so sehr an diesen hohen, kreischenden Stimmen, Tönen, sondern da versucht er sich schon ein bisschen, wie heißt er denn? Ich muss da jetzt mal nachgucken. Wie heißt er denn? Naja, das steht hier jetzt nicht. Warum heißt er denn nicht? Warum heißt der Typ nicht? Ich finde jetzt den blöden Sänger nicht. Tut mir leid, du bist ja natürlich nicht Blödsänger. Du bist ja irgendwie schon interessant. Jetzt, ich suche mal irgendwo, warte mal, hier Past Members. Genau, hier haben wir, wo ist denn auch hier kein Gesang? Ich finde keinen Sänger. Also irgendwie, irgendjemand singt doch, der Andy Müller. Ach, der Andy Müller, schau, der ist tot. Nein, der ist nicht tot. Das stimmt doch hier nicht, was hier steht. Das ist ja nicht der. Naja, irgendjemand hat gesungen. Irgendjemand hat gesungen, der Dietmar Orlita war das. Dietmar Orlita. Du hast gesungen, stimmt's? Und er hat gleichzeitig den Bass gespielt. Jetzt wissen wir das Rätsels Lösung. Gravestone aus Illertissen. Ich habe immer gedacht, die seien aus Ulm. Aber von denen hören wir For a Girl. Und zwar aus dem Grund, weil sie eben so einen seltsamen Sänger haben. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Und der steht im Kontrast zu der eigentlich guten Gitarrenarbeit und auch der vernünftigen Produktion damals. Ich mochte Gravestone sehr seinerzeit. Aber ich war, glaube ich, auch der Einzige, der damals Gareth Angle geil fand und so weiter. Und von dem her, For a Girl, coole Sache. Hör mal jetzt. Und wir gehen raus mit einer englischen Band, die ich auch besonders schätze, beziehungsweise sagen wir mal so, die ersten drei Alben, Give 'Em Hell 1980. Ja, da wisst ihr ganz genau, was Sache ist. Da fing die New Wave of British Heavy Metal an und zu denen gehört Witchfind auch aus Chesterfield, aus England. Und die hatten schon etwas, die hatten auch schon die Goat drauf, bevor Venom dann die Goat hatte und dann Bathory die Goat hatten, hatte Witchfind den Baphomet drauf auf dem schwarzen Cover. Das Problem an der ganzen Sache war, es ist natürlich keinerlei Black Metal oder Thrash Metal und ja, der Goat, der sieht ja auch ein bisschen anders aus, den hat einfach jemand gezeichnet und der sieht ein bisschen verunglückt aus, aber das ist eben so diese weiße Ziege mit dem Pentagramm auf dem Kopf und dem roten Pentagramm auf der Stirn, roten Augen. Und ansonsten sieht er aus wie, ja, so ist alles in Grau. Und vielleicht habt ihr das Cover schon mal gesehen. Und Witchfind, ja, Hexe, genial. Und die Stimmung auf dem Album, es ist zwar, ja, hardrockiger New Wave of British Heavy Metal, aber die Stimmung auf diesem Album, auf diesem ersten Album, ist durchaus Black Metal-affin. Das heißt nicht, dass es in irgendeiner Weise Black Metal wäre. Aber wenn ihr mal genau auf die Atmosphäre achtet, ich meine, es kommt vielleicht auch irgendwie besser raus, wenn man das ganze Album hört, wenn es sowas wie einen Black Hard Rock gäbe oder einen ja, Black and Heavy Metal, na, das stimmt auch nicht, dazu ist es zu wenig aggressiv, es ist nämlich überhaupt nicht aggressiv, es ist aber einfach, es hat diese merkwürdige Stimmung, diese okkulte Stimmung, obwohl die Band eigentlich auch gar nicht so wirklich okkult ist und trotzdem mit ihrem, mit ihrer Imagery, mit ihrem ganzen Cover und dem ganzen, ihr merkt, ich bin heute wirklich nicht ganz bei Sinnen und es tut mir auch leid und ich werde euch versprechen, dass ich, wenn ich das hier jetzt wirklich öfter machen sollte mit dem Podcast, dass ich bin ja auch überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe mich jetzt einfach hingesetzt mit diesen CDs, die hier auf dem Boden lagen, ich schwöre es euch, auf dem Boden lagen und dachte ich quatsch jetzt mal einfach dazu und ich weiß jetzt gar nicht, was irgendwie Sache ist. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. So, da habt ihr es jetzt und Witchfind von denen hören wir, wir hören Crystal Gazing von der Cloak & Dagger noch nicht mal von dem Album, von dem ich jetzt gesprochen habe, denn ich habe jetzt gesprochen von Give 'Em Hell und ich will euch ein Lied vorspielen von 1983 und nicht von 80, von der Give 'Em Hell. Das ist ein geiles Album, aber Cloak & Dagger ist auch ein geiles Album und deswegen hören wir jetzt Crystal Gazing.
Thank you.
So, und jetzt bleibt mir auch wirklich nichts anderes mehr übrig, als mich von euch anständig zu verabschieden wenigstens. Es tut mir leid, dass das heute ein bisschen ein merkwürdiger Ritt war durch die Prärie, aber das ist zum Beispiel ja auch das, was man auf dem Podcast machen kann. Da kann ich mir einfach hinsetzen und da kann ich einfach irgendwas machen, ohne dass ich irgendwie mir über irgendwas Gedanken machen muss oder versuche das nochmal. Ich hätte das jetzt alles nochmal machen können. Jetzt, wo ich es einmal durchlaufen habe, bin ich quasi im Saft. Ne? Jetzt, wo die Sendung vorbei ist, jetzt stehe ich im Saft und könnte sozusagen das alles löschen, was ich aufgenommen habe, und das Ganze nochmal machen. Und ihr würdet dann merken, wie professionell ich plötzlich rüberkomme. Aber ich will euch ja auch teilhaben lassen an diesen gestalterischen Exzessen. Und deswegen entlasse ich euch für heute. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet und findet und fund. Und ja, wir hören oder sehen uns das nächste Mal. Gehabt euch wohl!